Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay, hört. Ja, wunderbar. Ja, insofern bin ich froh, wir sind gut in der Zeit. Das freut mich ganz besonders, dass zumindest das gelungen ist. Und jetzt am Schluss wollen wir über Geld sprechen, über Geld reden, weil ich zwar letztes Jahr nicht hier war, aber immer wieder gemerkt habe, aus den Mitschnitten, die ich gehört habe, dass dann doch immer viel über Geld gesprochen wurde. Und auch drüben haben wir natürlich immer wieder mal das Thema angesprochen. Wie sieht's denn damit aus? Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, zusammen mit dem Fabian Neithardt von Mokita.de.
Hallo.
Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, mit Buchblogs Geld zu verdienen, beziehungsweise auch mit Blogs Geld zu verdienen? Viele Dinge sind natürlich auch übertragbar auf andere Bereiche. Aber wir haben tatsächlich mal so den Anspruch gehabt und an uns selbst gestellt, mal alles zusammenzutragen, wie man Geld oder geldwerte Vorteile oder wie immer man es nennen möchte, erlangen kann mit Bloggen. Welche Möglichkeiten es da gibt und was die letztendlich bedeuten für das Ganze. Und das wollen wir euch jetzt mal vorstellen und präsentieren. Wir haben auch immer ein Pro und ein Contra. Und es gibt vielleicht viel mehr Pro und Contras, als wir gefunden haben. Es gibt auch viel mehr als 21 Dinge. Insofern auch jetzt schon der Aufruf, wenn euch noch was einfällt, und sei es jetzt nachher gleich hier oder sei es später, bitte mailen. Und da das sehr viel ist jetzt, was ihr zu hören bekommt, das garantieren wir euch. Das ist eine Drohung. Also es ist sehr
wir
viel.
Wir haben natürlich Monate gebraucht, um ja, das zusammen.
Ja, wir saßen lange zusammen.
Das ist kein Witz. Wir saßen wirklich Monate zusammen und haben
und deswegen
die Liste
sollte hoffentlich jetzt Sekunden vorher auf literaturcafé.de all das online gegangen sein, die Pros und Kontras, die wir euch hier vorstellen. Aber so, dass ihr nicht
mitschreiben müsst,
nichts mitstenografieren müsst, sondern das alles nochmal nachlesen könnt, dann in Ruhe. Ich hoffe, dass es geklappt hat, dass es auch jetzt online ist.
Wir haben eben auch in all diesen Monaten, in denen wir das jetzt zusammen erstellt haben, gemerkt, wie oft dieses Thema Monetarisierung doch auf jeder Messe und auf jeder Blogger-Convention wieder hochkommt. Und ich sage das jetzt ganz öffentlich, wir haben uns das Ziel gesetzt, mit diesem Vortrag und mit diesem dazugehörigen Post die Diskussion zumindest nicht zu beenden, aber auf ein neues Niveau zu heben, sodass man bei den nächsten Veranstaltungen auf einem neuen Niveau darüber diskutieren kann, was da alles gibt. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, das ist auf jeden Fall, was ihr was vergessen habt, egal ob es ein Pro oder ein Con oder ein ganz neuer Punkt ist, bitte sagt Bescheid. Lasst uns das mal zu dem Monolith des Geldverdienens machen, dass man da immer wieder darauf verweisen kann, dass es schon das gibt und man nicht immer wieder von vorne anfangen muss und diese für mich echt elende Diskussion über Monetarisierung endlich mal weitertreiben kann und nicht wieder von vorne anfangen kann, weil der Nächste kommt und sagt, ich fange jetzt an mit Bloggen, was kann ich da verdienen dran?
Fangen wir an. Und womit fangen wir an? Rezensionsexemplar.
Wir fangen ganz unten an.
Ja.
Oder ganz oben oder ganz basal, weil wir uns gesagt haben, lass uns wirklich davon ausgehen, was kann man an Geld oder geldwerten Dingen verdienen, wenn man bloggt. Und je nachdem, wo ihr vorher saßt, in welche Diskussion, Jochen meinte vorher, für ihn ist das keine Bezahlung, das gehört einfach zum System dazu. Wir haben beschlossen, alles mit reinzunehmen, was man als Gegenwert zum Bloggen bekommen kann, um genau das zu erreichen, eine Basis zu erreichen und das auch nochmal bewusst zu machen, was kann es da alles geben. Genauso gehört aber auch dazu, eine Basis zu erreichen, muss ich jemandem erklären, was Rezensionsexemplare sind? Also ich weiß.
Also darüber sind wir dann zum Glück schon mal drüber.
Okay, das ist gut. Dann wir brauchen nicht darüber reden, was Rezensionsexemplare sind. Ihr wisst aber, ihr kriegt sie alle kostenlos und ihr kriegt sie auch alle ohne einen geforderten Gegenwert. Kein Verlag sollte zu euch sagen, du kriegst das, dafür schreibst du aber auch gut darüber. Wir sollten noch nicht mal sagen, du kriegst es und dann schreibst du darüber. Das hatten wir vorher aber auch. Wenn ihr das regelmäßig tut, dann werdet ihr irgendwann keine mehr kriegen. Aus Gründen. Die Vorteile davon liegen auf der Hand. Auf der einen Seite, ihr kriegt die Bücher. Meistens fragt ihr auch die Bücher an. Das heißt, ihr kriegt die Bücher, die ihr haben wollt, die euch interessieren, die ihr euch sonst kaufen würdet, kostenlos vom Verlag geschickt. Ihr kriegt sie manchmal sogar vorher, bevor die Bücher ganz offiziell draußen sind. Ihr habt den Kontakt zu Verlagen, kriegt Hintergrundinformationen, die ihr sonst nicht bekommen würdet. Und Kontakt zu auch Schriftstellern, Möglichkeiten darüber hinaus eben nochmal Sachen zu erfahren.
Ja, und der Nachteil der Rezensionsexemplare ist natürlich ganz klar, dass man sich die Frage stellen muss, okay, wie unabhängig kann und will ich das jetzt rezensieren? Auch das haben wir das gehört. Da spielt sicherlich auch das eine Rolle, was Herr Platthaus sagte, auch, denke ich, für als Blogger selbst, vielleicht manchmal nicht allzu sehr die Nähe zu suchen zu Autoren oder zu Verlagen. Immer natürlich das zu hinterfragen, dass man auch noch ein bisschen kritisch bleiben kann oder auch jubelnd bleiben kann, je nachdem. Also, dass man auf jeden Fall in seiner Meinung noch dahingehend frei ist. Glücklicherweise ist es ja bei den Verlagen so, das sage ich immer wieder, dass man in einer Branche lebt, wo man über ein Buch schlecht schreiben kann, ohne eine Abmahnung zu bekommen. Also gut, wenn ich es jetzt ganz, aber dass dort Tradition hat, dessen muss man sich tatsächlich auch immer wieder bewusst sein. Das ist nicht selbstverständlich, dass die Buchbranche zumindest und das Verlage auch wissen, dass eine negative Rezension vielleicht sogar eine Diskussion noch mehr befeuert und ein Buch ins Gespräch bringt, als wenn es nur überall Lobeshymnen gibt.
Der Fall Ezra, oder?
Welche Fälle auch immer. Wenn die Diskussion entsteht, dann ist es immer gut. Und dazu braucht es auch negative Stimmen. Also klar, aber das kann natürlich ein Nachteil sein, die große Nähe. Und natürlich kann es gerade auch ein Nachteil sein, wenn man halt gerade als Blogger dann irgendwann 2-3 Mal nicht über ein Buch schreibt, dann kriegt man keine Rezensionsexemplare mehr. Aber auch das, denke ich, sollte irgendwann nicht kein Hindernis sein. Aber es ist natürlich Nachteil. Es kann insofern auch Nachteil sein, dass es im Kopf natürlich entsteht, dieser Druck, oh, ich müsste jetzt eigentlich was schreiben, weil von dem Verlag habe ich schon nur 2-3 Exemplare und das letzte Mal auch nichts geschrieben. Es ist nicht immer nur der Druck von außen, wenn ein Verlag sich meldet, sondern auch der Druck, den man sich gegebenenfalls selbst macht, wenn der Bücherstapel wächst. 2.
Fast so selbstverständlich wie Rezensionsexemplare. Pressereisen und Akkreditierungen. Die meisten von uns sind mit einer Akkreditierung hier. Also auch hier, glaube ich, sind wir noch in einem Feld, wo wir nichts erklären müssen. Vielleicht ganz grundsätzlich, habt den Mut, dumm auszusehen. Das macht uns alle sympathisch. Wirklich, wenn ihr alle sagen, ja, wissen wir und später müssen aber alle irgendwas nachsuchen, ist das nicht so sinnvoll. Traut euch, was zu sagen oder wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas wisst ihr nicht. Wir erklären das gerne und ganz selbstverständlich, kein Problem. In dem Fall nicht. Jemand? Ja? Gar nichts speziell, glaube, sondern ganz allgemein.
Lass uns mal erstmal durchmachen. Ich glaube, sonst kommen wir.
Sonst kommen wir da rein. Also Pressereisen bedeutet zum Beispiel, der Verlag lädt ein, weil vor kurzem gab es das, Ullstein hat eingeladen für diesen neuen Ullstein 5 Imprint. Menschen fahren zu Ullstein, werden eingeladen, kriegen die Kosten bezahlt des Hotels, der Fahrt, kriegen da eine Lesung vielleicht. Pressereisen können aber auch sein, Wolfgang fährt nach Kanada und schaut sich Kanada an, um auf den Spuren von Jack London unterwegs zu sein. Pressereisen kann alles sein, was eben mit Literatur zu tun hat, wo aber jemand anders für die Kosten, die man normalerweise hätte, aufkommt. Akkreditierungen sind, man kriegt Eintrittspreise für Veranstaltungen wie zum Beispiel die Buchmesse, aber auch Lesungen oder Kinofilme, die Buchverfilmungen sind, bezahlt in der Hoffnung der jeweiligen Veranstalter, man schreibt bestenfalls sogar positiv über diese Veranstaltung. Soweit Pressereisenakkreditierungen, ganz allgemein gesehen tatsächlich. Vorteil hier natürlich, man spart Geld, weil man eben keinen Eintritt bezahlt für die verschiedenen Veranstaltungen. Man kommt auch zu Veranstaltungen, die man sonst überhaupt nicht mal besuchen könnte, weil sie gar nicht öffentlich sind. Es gibt Veranstaltungen, sehr viele Presseveranstaltungen, die sind nur zugänglich, wenn man die Möglichkeit hat, akkreditiert zu werden oder mit einer Pressereise zu bekommen. Das heißt, man sieht Sachen, die man sonst überhaupt nicht erleben könnte. Und habe ich irgendwas verpasst, irgendwas vergessen? Genau, die Möglichkeit, Filme, Theaterstücke oder auch, wie vorher auch bei Büchern, Dinge zu erleben, bevor die Öffentlichkeit sie erleben kann. Also die Möglichkeit, früher dran zu sein als andere Menschen, was ja heutzutage ein sehr valider Grund ist, etwas zu tun.
Nachteil, wie bei Rezensionsexemplaren, auch hier wird der Abhängigkeit, gerade wenn dann auch andere Blogger dabei sind und Bilder entstehen, wo man sagt, ach guck, da sitzen sie, da essen sie, also aha. Also natürlich noch viel mehr, weil man sozusagen wirklich bei diesen Vorgängen auch immer mehr von anderen dann beobachtet wird. Was also der Nachteil ist, dass eventuell vielleicht ein Verlust der Glaubwürdigkeit entstehen könnte, weil man ja da gekauft wurde und bezahlt wurde und sich vergnügt hat auf Kosten des Verlages. Sicherlich auch Werbung, natürlich, logischerweise. Werbung, da haben wir ein bisschen eine Abstufung. Wir fangen mal an, Werbung, die man selbst akquiriert hat, also wo man selbst dafür gesorgt hat, dass die Werbung auf der eigenen Website steht. Wir verstehen jetzt hier in dem Fall tatsächlich unter Werbung so etwas wie Werbebanner oder kleine Hinweise, die wirklich bezahlt sind und die idealerweise auch als solche entsprechend gekennzeichnet und ausgezeichnet werden sollten. Ich hoffe, ich war ja nicht dabei, aber dass Tillmann dazu ja einiges gesagt hat.
Twitter sagt, er hat.
Okay, also das ist definitiv so der Klassiker, durch Werbung entsprechend Geld zu bekommen oder auch eben andere ähnliche Werbeformen, die als eigener Platz, als eigener Bereich im Blog auch platziert sind und gekennzeichnet sind. Was spricht für Werbung? Die Werbung?
Erstmal, dass man Geld verdient. Das ist jetzt das erste von den anderen Punkten, wo es tatsächlich um Geld geht, wo man Geld dagegen bekommen kann. Was spricht sonst dafür, selbst akquirierte Werbung zu machen? Man hat keinen Zwischenhändler. Man verhandelt selbst mit Verlagen oder Pressestellen von Filmen oder Presseagenturen für Verlagen, aber man verhandelt selbst die Preise aus, die man dafür bekommt, dass dann ein bestimmter Banner auf der Seite entsteht. Das heißt, man bekommt die höhere Einnahme, muss keine Provision abgeben. Und man hat eine ganz selbstbestimmte Auswahl der Werbepartner. Man hat nicht, dass da irgendwelche Werbung dargestellt wird auf dem Blog, sondern man kann ganz selber und ganz bestimmt sagen, diese Werbung will oder die kann ich mir vorstellen, auf dem Blog zu haben, also wähle ich genau diese Werbung aus.
Was, und das ist das Negative, natürlich ein hoher Zeitaufwand ist, denn eigentlich will man ja bloggen und schreiben, Werbung zu akquirieren, nochmal anzurufen, nochmal nachzufragen, zu verhandeln und ob überhaupt, ist mühselig und zeitaufwendig und insofern wirklich kein einfaches Geschäft. Und man muss dem Werbepartner natürlich auch vermitteln, warum, hoffentlich warte dann die beim Workshop von Lovely Books waren, wie viel Werbung wird denn angeschaut, welche Reichweite hat man, welche Klickzahlen hat man. Die muss man auch technisch dann nachweisen und gegebenenfalls Ad-Server-Modelle und Dinge installieren oder über einen Dritten laufen lassen, was gegebenenfalls ein technischer Aufwand ist, um dem Werbekunden überhaupt zu belegen, wo seine Werbung geschaltet ist, wie viel sie geklickt wurde und welche andere Werte dort relevant sind. Und nicht zuletzt bei Werbung generell, gerade im Werbebannerbereich, ist es dann noch dazu so, dass viele Leute mit Werbebloggern unterwegs sind und durchs Web surfen und insofern die Werbung nicht angezeigt wird und dann diese Werbeform nicht gezählt wird und insofern auch wieder nicht relevant ist und nicht bei den Zahlen auftaucht.
Wer von euch benutzt einen Adblocker im Browser?
Ja, sind doch. Ja, weiß nicht, Hälfte.
Hälfte hätte ich jetzt auch gesagt.
Immerhin. Also insofern würden wir alle mal eine Website anklicken, jetzt die Hälfte würde sozusagen nicht gezählt.
Ja.
Ja, okay.
Aber,
ja.
Okay. Ja, aber Jochen, damit bist du in der Ausnahmesituation.
Okay. Gut. Und dann gibt es noch die sagen, okay, da lasse ich zu für den Jochen Kienbaum, der darf. Und, okay. Okay, jetzt Werbung über Vermarkter akquiriert. Das ist die andere Form, die vielleicht auch einen als Blogger irgendwann ereilt, dass sich Agenturen melden und sagen, hallo, wir sind Werbevermarkter und wir haben so ein Netzwerk von Kulturwebsites beispielsweise und wir würden gern Ihr Blog da und dein Blog, die duzen ja meistens auch immer sofort, so wie hier, furchtbar, gerne mit aufnehmen und. Und Kurz gesagt, ja, das sind also Agenturen, die dann dazwischen geschaltet sind und die natürlich für ihre Dienstleistung einen Anteil, meistens 15% an Provision behalten von den Werbeeinnahmen.
Haben wir gerade das System verwechselt? Willst du jetzt mit den Nachteilen weitermachen? Oder?
Ja, Vorteile, nochmal zusammengefasst.
Die Vorteile sind tatsächlich
kurz zusammengefasst,
ganz und kurz, wir ich weiß, überziehen. Ganz kurz, der Aufwand ist geringer, weil man sich eben nicht darum kümmern muss, selber Werbekunden zu finden. Das macht eben genau der Vermarkter. Verwaltungsaufwand ist geringer und die Möglichkeit, auch an andere Werbekunden zu bekommen, ist größer, weil dieser Vermarkter durch seine Macht als Mittelsmann viel mehr anziehen kann als Werbekunden, als jetzt ein einzelner Betreiber eines Blogs, der sagt, ey, hier, ich habe jetzt meinen einzelnen Blog, ich möchte gerne Werbung darauf schalten. Da ist ein Vermarkter mächtiger, kann mehr Leute zusammenbündeln und eben besser Werbekonditionen und Werbung heraushandeln.
Ja, Nachteil ist auch hier wieder der Werbeblocker, ganz klar, der spielt hier genauso eine Rolle, ist kein Unterschied. Klar, ich muss die Provision abgeben, das ist in gewisser Weise natürlich, oder ist natürlich auch ein Nachteil. Und das ist ein größerer Nachteil, habe vielleicht Werbung auf meiner Website, die ich da auf meinem Blog, die ich nicht haben möchte, für irgendwie Hautausschläge oder die 40 irgendwie merkwürdige, genau, Akne bekämpfen oder sonst wie, die ich wirklich auf meinem Buchblog nicht haben möchte. Wenn ich da nicht aufpasse und vielleicht den falschen Vermarkter auch gewählt habe, dann schreckt das eben eher ab, dann das Blog zu besuchen. Natürlich spricht sozusagen dagegen, dass ich manchmal vielleicht auch noch gar nicht die Reichweite habe und für einen Vermarkter gar nicht interessant bin, selbst wenn ich mich dort bewerbe und sage, ich würde gern, ja, was haben Sie denn für Klickzahlen? Ah, für uns nicht relevant. Also diese Hürde muss genommen werden. Und dann gibt es auch manchmal nicht, ja, auch optisch irgendwie Werbung, die schlichtweg Blog scheiße aussehen lässt. Ja, okay. Danke, das müssen wir gleich noch festhalten als Nachteil. Ja, ja, es kam sogar vor, dass sogar über das, was wir gleich noch bringen, nämlich über Google Schadsoftware ausgeliefert wurde als Werbung. Danke für die Ergänzung.
Wir machen direkt weiter, weil Ausnahmesituation, weil größter Player in dem gesamten Feld, Google AdSense, ist der Vermarkter, der nämlich auch einfach jeden nimmt. Da ist die Klickzahl natürlich
relevant.
Wie bitte? Genau, es gibt keine Hürde, also er nimmt jeden, aber natürlich ist die Klickzahl trotzdem relevant, weil je mehr Leute dann auf die Werbung klicken, desto mehr Geld gibt es, aber erstmal gibt es nicht die Hürde, dass Google sagt, nee, du bist mir zu klein, wir nehmen dich gar nicht erst. Das heißt, der Vorteil ist, man hat einen Vermarkter, der nimmt einen auch auf jeden Fall. Es gibt ein riesiges Netzwerk an Werbekunden. Es gibt viele Plugins für WordPress, was die große Blogging-Software ist, neben Blogger, würde ich sagen. Das heißt, mit Plugins kann man das viel schneller einbinden. Also die Einbindung wird extrem leicht gemacht. Google ist sehr gut darin, Menschen Sachen einfach zu erklären und einfach zu machen. Und man kann die Werbung auch thematisch anpassen. Also man kann da schon daran arbeiten, dass dann nicht die Akne-Salbe angezeigt wird.
Was aber wiederum Aufwand bedeutet als Nachteil, das anzupassen oder nicht nur die Akne, sondern dass ich Werbung für dubiose Zuschussverlage habe, weil Google ja schon schaut, dass ich thematisch passende Werbung habe. Aber auch da gibt es im Buchbereich Werbung, die ich nicht haben möchte. Und ansonsten kann ich es hier kurz fassen, wiederholt sich einiges. Natürlich auch hier Werbeblocker sind da, auch hier kann es eben schlecht ausschauen, wenn ich nicht filtere und nicht aussuche, dass ich Werbung habe, die einfach mir schadet. Und man muss sagen, ein Nachteil hier in gewisser Weise ist, dass Google Ads jetzt ganz klar auf Klick abrechnet. Also die angezeigte Werbung, der AdView, sozusagen keine Währung ist bei Google, sondern nur dann Geld fließt, wenn tatsächlich geklickt wird. Das natürlich auch nur im Cent-Bereich. Also so sehr die Hürde gering ist, ist der Nachteil natürlich, dass vielleicht auch nicht wirklich viel zusammenkommt, wenn ich nicht allzu viele Besucher-Views der Seiten habe.
Du endest mit dem Werbeblocker, deswegen ist mein ganzer Einstieg kaputt.
Und der Werbeblocker.
Genau, danke. Was den Werbeblocker nämlich umgeht, sind die Sponsored Posts, Advertorials, bezahlte Rezensionen. ich glaube, bezahlte Rezensionen, oder wir reden hier von Beiträgen, in welcher Art auch immer, die aber bezahlt werden von den Werbekunden, damit wir sie auf unsere Blogs stellen. Ja. Da ist Schnittmenge. Willst du den Unterschied sagen?
Ja, also die Schnittmengen, und hier sind sehr bunt natürlich. Es können Beiträge sein, die ich zum Beispiel im Auftrag schreibe und dafür Geld bekomme und kennzeichne. Sozusagen, hier habe ich über ein Buch geschrieben, für das ich Geld bekommen habe. Dann mag es vielleicht eher in den Bereich Sponsored Posts gehen, wobei die Übergänge fließend sind. Advertorial ist auch eher, dass ich etwas zugeliefert bekomme, was idealerweise auch thematisch passen sollte, dass ich direkt schon Text bekomme, fertig geliefert bekomme. Solche Angebote bekomme ich wirklich auch immer regelmäßig. Ja, wir liefern Ihnen schon den Beitrag und alles und fertig. Und natürlich bezahlte Rezensionen, ja, also wir haben mal diese drei Begriffe genommen. Übergänge da sind fließend, aber es sind auf jeden Fall Beiträge, also nicht Werbung, die irgendwo speziell irgendwo platziert, sondern die im Content-Bereich, sage ich mal so, auftauchen, wo normalerweise meine Blogposts stehen, die dort platziert sind.
Genau. Vielleicht gibt es dann auch, es passt sich sauberer in das Aussehen des Magazins, eures Blogs und so weiter ein, und es umgeht die Werbeblocker komplett, weil eben kein Bannerfeld ausgeblendet werden kann, sondern weil da eben Text steht, der aber für den ja bezahlt wird.
Nachteile natürlich, je nachdem, auch hier wieder den Aufwand, das einzupflegen, den Kontakt, den Text nochmal zu bekommen, ganz klar. Eventuell, je nachdem, wie gut ich das mache, ein Verlust der Glaubwürdigkeit, weiß jeder, was ein Advertorial ist, wie kennzeichne ich diese Beiträge. Und schon bei Google wissen wir, dass die Leute nach wie vor nicht in der Lage sind, zu unterscheiden zwischen der bezahlten Werbung, die oben steht, und wirklich echten generierten Suchergebnissen. Und so ist es sicherlich ähnlich auf der Website auch, dass nicht alle in der Lage sind, auch wenn es eine Kennzeichnung ist, das zu unterscheiden, was wiederum meiner Glaubwürdigkeit nicht unbedingt gut tut. Und generell sind diese Dinge, obwohl sie auch in den großen Medien Thema sind, in der Diskussion natürlich, wie ethisch glaubwürdig ist Werbung, die sich so ein bisschen tarnt, als wäre sie Inhalt und Content. Und nicht zuletzt muss man auch aufpassen, wen man sich da auf die Website holt, denn auch Google kann eventuell das eigene Blog abstrafen, wenn dort Werbung platziert ist von einem Werbenden, der irgendwie bei Google auch andere Dinge gemacht hat, die Google nicht so toll fand, um irgendwo im Ranking nach oben zu kommen. Das haben wir nachher noch gleich mal in einem anderen Beispiel. Also diese Bad Neighborhood, wie es genannt wird, kann negativ auf einen zurückfallen, im Sinne von, dass man selbst im Google-Suchergebnis zum Beispiel nach unten gestuft wird.
Der kleine Bruder der ganzen Artikel und Sponsored Posts ist der SEO-Link. Das ist tatsächlich ein Link, für den ich bezahlt werde, dass der auf meiner Webseite steht, der dann wiederum auf eine andere Webseite verlinkt, wo irgendwas verkauft wird, ein Service meistens oder eben ein Produkt tatsächlich. Also ein bezahlter Link auf meiner Webseite, der unabhängig von einem Artikel steht.
Also tatsächlich könnten Sie nicht einen Link von Ihrer Website meistens, oder ein bestimmter Blogpost wird sogar genannt, könnten Sie nach den und den Link setzen und dann kriegen Sie 400 Euro. Solche Angebote gibt es.
Der Effekt, also warum macht man das? Der Effekt ist bei Google ja, dass dieser Algorithmus von Google ist unglaublich komplex, aber runtergebrochen ist, wenn große Websites auf eine andere Website verlinken, wird diese sauberer. Also wenn ihr zum Beispiel von Wikipedia auf euch verlinkt, ist ziemlich geil. So, weil dann sagt Google, okay, Wikipedia referiert auf euch, das heißt, ihr müsst relativ wichtig sein, das heißt, ihr werdet besser eingestuft. Genauso deswegen ist Wikipedia so weit oben, weil sehr, sehr viele Webseiten auf Wikipedia verlinken. Das wird versucht durch eben solche SEO-Links.
Und das ist manchen viel Geld wert.
Mhm. Genau. Auch hier der Vorteil, man umgeht Werbeblocker, weil es eben ein einfacher Link ist und keinen Banner. Und er ist natürlich sehr einfach zu integrieren. Es ist halt ein Link, so wie wir ihn sowieso die ganze Zeit setzen. Aber wir kriegen halt diesmal Geld dafür.
Aber auch hier wieder die Frage der Glaubwürdigkeit, wenn manchmal vielleicht ein Begriff oder eine Firma verlinkt ist und man fragt sich, ist das in dem Kontext sinnvoll? Also die Kennzeichnung dieser Links ist sowieso problematisch, sie auch als Werbung zu kennzeichnen, deswegen auch ethisch etwas fragwürdig. Die Bad Neighborhood spielt, wie gesagt, auch hier eine Rolle. Wenn es rauskommt, dass der Werbende neben eurem Blog noch tausend andere Blogs dafür Geld zahlt, also Google merkt das ja, plötzlich gibt es ganz viele Links und der Werbende wird abgestraft, dann kann das eben auch auf alle zurückfallen, die verlinkt haben. Und tatsächlich haben wir noch, dass gerade diese verlinkten Angebote, ist die Frage, sind die überhaupt so seriös? Manchmal sind das eben auch sehr windige, also so also ohne jetzt zu sagen, alle Finanzdienstleister sind windig, sorry, so bitte nicht, aber windige Finanzdienstleister und windige Unternehmen, auf die man da häufig verlinken soll. Nächster Punkt, den wir haben, ist dann auch ein Klassiker. Das Preisausschreiben und bezahlte Aktionen, die man durchführt. Haben wir nochmal extra aufgenommen. Ganz klar, man kriegt zum Beispiel von Verlagen Preise zur Verfügung gestellt, die man verlost. Für eine Verlosung oder für einen Lesemarathon oder eine Challenge, wie wir vorhin gehört haben, dass da vielleicht Bücher dann vergeben werden. Der Verlag übernimmt vielleicht auch den Versand dieser Preise. Also auch das zum Beispiel kann ich dann in dem Fall wirklich auch nur empfehlen, denn das ist ja auch wieder ein Aufwand. Also dass der Verlag gleich auch die Preise versendet, dann spart man also auch da. Okay, und ganz klar, das Produkt des Verlages ist damit auf jeden Fall genannt als entsprechendes die Sache, die dann da vergeben und verlost wird. Was spricht dafür?
Dafür spricht, dass wir uns alle freuen, wenn wir was gewinnen. Das heißt, Menschen kommen sehr gerne auf Webseiten, auf denen etwas verlost wird. Das heißt, wir können neue Leser für unseren Blog anziehen, weil wir solche Aktionen überhaupt machen können. Und auch das umgeht auf jeden Fall Werbeblocker.
Hat aber auch wieder Aufwand, sowas natürlich zu akquirieren, zu versenden, deswegen sage ich es nochmal, und die Verlosung durchzuführen, das ist also ganz klar zeitnachteilig. Ich brauche eine gewisse Reichweite, wenn ich vielleicht aktiv anfrage, weil dann genauso gefragt wird, ja, wie viel machen denn da so mit? Die Kennzeichnung oder Nicht-Kennzeichnung oder zumindest der Hinweis, die Preise wurden zur Verfügung gestellt von, ist auch so eine Sache, die man zumindest klar auslegen sollte, sonst könnte sich das negativ auch wieder auf die Glaubwürdigkeit auswirken. Und schlichtweg bei Preisausschreiben das Negative ist, dass es unheimlich viel Gewinnspieljäger gibt, die an allem teilnehmen, was es nur irgendwie gibt. Das heißt, man freut sich vielleicht, wie wahnsinnig viele Teilnehmer man hat, aber im Grunde genommen wird teilweise auch maschinell von irgendwelchen Gewinnspiel-Websites werden die Preisträger in die Formulare geschossen sozusagen, sodass sich überhaupt die Frage auch grundsätzlich auch für den Blogger stellt oder die Bloggerin, lohnt sich ein Gewinnspiel tatsächlich, weil manchmal wirklich nur Leute mitmachen, die was gewinnen wollen und denen die Inhalte wirklich egal sind. Besser? Fragezeichen?
Sponsoring. Firmen bezahlen Geld für eine Dienstleistung oder für eine Webseite. Sponsern sie. Wir kennen das aus dem Musikbereich. Da ist ganz oft die Band benutzt zum Beispiel Peiste, Drums und so weiter. Das wird da. Ich habe auch vor kurzem mal eine Band gesehen, wo ganz klar ist, Adidas sponsert sie. Das heißt, auf jedem Konzert laufen sie mit Adidas Sneakers rum. Fand ich sehr schön.
Der Blogger bloggt auf Notebooks. Genau. Oder was. Okay.
Zum Beispiel. Darauf warte ich tatsächlich noch. Wird einer von euch gesponsert? Kennt ihr einen gesponserten Buchblog? Also ich auch nicht. Wir wollten es trotzdem mal mit aufnehmen. Es wäre eine Möglichkeit, an Geld zu kommen als Buchblogger. Ich glaube, ich habe es ausreichend gesagt, was es ist. Der Vorteil ist natürlich, es ist so ein Sponsoring viel langfristiger und viel definierter, was da das Geld ist, was da fließen kann. Weil ganz genau gesagt wird, das zahlen wir dir dafür, dass du uns nennst oder dass du unsere Produkte verwendest und auch sagst, dass du die verwendest. Das ist eine selbstbestimmte Auswahl, wenn man so ein Sponsoring bekommt. Es ist viel dezenter als Werbebanner, weil es meistens eher nebenher passiert. Und auch hier der Werbeblocker wird nicht angesprochen.
Nachteil natürlich wiederum der Aufwand, einen Sponsor zu finden und einen Sponsor eine Möglichkeit zu finden. Und wie wird er nun platziert? Also Zeitaufwand, nervig, Akquise hier auch in dem Fall. Und ja, man muss es natürlich, wie gesagt, auch hier transparent machen. Auch hier würde die Frage unter Umständen die Frage der Glaubwürdigkeit, die ich habe, wenn zum Beispiel auf jeder Seite irgendwo im Header der Sponsor auftaucht und oder welche Vereinbarung man da auch immer getroffen hat. Und letztendlich ganz klar, wenn ich auf Sponsorensuche gehe, brauche ich eine gewisse Reichweite, denn auch da ist mir die Frage, ja, lohnt sich für mich als Sponsor das? Was bringt mir das?
Machen wir weiter.
Affiliate Links. Auch ein Klassiker. Wer setzt Affiliate Links ein? Okay. Also, was ist darunter zu verstehen? Man verlinkt meistens einen Shop, und wenn dann der Besucher einer Website diesen Link geklickt hat und zu diesem Shop gekommen ist und dort bestellt und ein Produkt kauft, dann erhält man eine Provision oder einen Anteil von dem Geld ausbezahlt. Das können Cent sein oder das kann auch mehr sein, je nachdem. Das kann einmalig sein, das kann dann grundsätzlich für alle künftigen Bestellungen sein. Auch das, je nachdem, das ist immer dem jeweiligen Shop zugeschrieben, oder es gibt ja auch ganze Netzwerke, die dann mehrere Shops verwalten, wo ich mich einmal anmelde, bei Affiliate und wie sie heißen, da melde ich mich einmal an und dann kann ich da an mehreren Programmen teilnehmen.
Der Vorteil ist auf jeden Fall, wie bei jeder Linksetzung, ist das ein Service für den Leser, für unsere Kunden, was heißt unsere Kunden, für die Besucher unserer Webseiten, denn sie werden, können direkt weitergeleitet werden auf die Produkte, die wir ja entweder kritisieren oder auch anpreisen. Wir verlinken sie also direkt dorthin. Es ist sehr unaufdringlich für den Leser und es entstehen auch keine Kosten für den Leser. Also Affiliate-Links machen das Produkt nicht teurer, als es sowieso wäre, wenn sie das Produkt kaufen würden, sondern das Geld wird vom Shop ausbezahlt, nicht von den Lesern. Sie zahlen da nicht drauf. Es gibt keine laufenden Kosten für den Blogger, dass er, also sowohl bei Affiliate als auch bei allen anderen, soweit ich weiß, zahlen wir nicht dafür, dass wir diese Links einbinden dürfen, sondern wir kriegen nur ausbezahlt, wenn was darüber verkauft wird. Und je nach Shop-System gibt es auch viele WordPress-Plugins, die uns die Einbindung von solchen Links eben sehr einfach machen.
Nachteil ist, dass ich immer dem Shop ausgeliefert bin. Die Programme geben mir meistens vor, wie viel ich bekomme. Das kann ich mir nicht aussuchen. Und das kann sich, auch diese Fälle gab es, radikal mal ändern. Man baut Links ein zu einem Shop, kriegt da wahnsinnig viel Geld, hat sich Mühe gemacht und irgendwann kappt der Provision brutal zusammen. Aber dann sind ja nur die Links schon mal drin und so weiter. Also ich bin dem da ein bisschen ausgeliefert. Die Frage auch hier wieder, wie mache ich diese Links oder wie kennzeichne ich diese Links? Das sollte ich also auf jeden Fall tun. Wohin wird da genau verlinkt? Sonst haben wir wieder Verlust der Glaubwürdigkeit. Und dann kommt noch dazu, wenn wir gleich sehen, dass es gewisse Unternehmen gibt, die ja auch polarisieren, wo man dann eventuell die Kunden verschreckt mit einem Link dahin. Und es stellt sich auch hier eben der Verdacht, ist dann das Produkt jetzt verlinkt, weil der Blogger wahnsinnig viel Provision bekommt, oder ist das verlinkt, weil er das Buch wirklich gut findet? Also diese Frage sollte man zumindest irgendwie transparent machen. Deswegen greifen wir den einen raus. Natürlich, den Namen müssen wir nennen. Affiliate Links zu Amazon, denn Amazon ist trotz aller Polarisierung auf jeden Fall ein großes Unternehmen, was dieses Programm anbietet und was auch sehr viele Bücher verkauft. Und insofern sind Amazon Affiliate Links sehr beliebt. Dafür spricht neben dem Genannten,
das, was du genannt hast, dass du jeder, fast, also wer von euch kauft denn zum Werten Konto bei Amazon, sagen wir mal so? Genau.
Mehr als Werbeblocker.
Ja. Genau. Genau. Drehen das jetzt mal so hin. Ich weiß, das ist nicht immer als Vorteil gemeint. Das ist das Problem mit Amazon oder von Amazon. Wir drehen es jetzt für die positiven Sachen aber so hin. Wir machen dem Kunden oder unseren Lesern das einfach, weil, sagen wir es mal, jeder hat dieses Konto bei Amazon. Es ist einfach dann, das Buch direkt dort zu bestellen. Das heißt, der muss sich nicht extra, du hast gerade gesagt, nochmal anmelden irgendwo. Das heißt, da ist eine riesige Kundenbasis gegeben. Amazon macht es unglaublich leicht, Affiliate-Links zu verteilen. Die sind sehr gut darin. Sie wissen, wie man ihre Sache macht. Und genau das ist das Problem.
Gut. Genau. Nachteil, ja, haben wir ja gesagt. Das Polarisierende. Wir müssen schneller werden, definitiv. Ach so, ja. Link, das ist auch noch der Vorteil, kommt der Kunde über einen Buchlink von einem Reklambuch und bestellt dann eine Bohrmaschine, dann kriegt man auch für die Bohrmaschine die Provision, richtig?
Ja. Gegenargument wäre aber, Amazon hat mehr im Programm. Stimmt, auch noch Essen, ja. Ja, mit Amazon Fresh, jetzt. Ganz frisch. Ja. Wir kommen zum Abo-Modell, zu den Bezahlsperren, wir ziehen an. Ihr kennt das von verschiedenen Zeitungssystemen, die Taz hat das in so einem Halbsystem verarbeitet. Abo-Modell bedeutet, die Menschen zahlen Geld. Ach genau, wir wechseln jetzt nämlich die Lager. Bis gerade eben kommt das Geld, das wir verdienen, von Seiten der Werbetreibenden oder der Seiten der Läden. Wir wechseln auf die andere Seite. Jetzt bezahlen uns die Kunden.
Die Leser.
Die Leser. Entschuldigung, ich bin total...
Ja, die Frage ist, wer ist unser Kunde?
Genau,
das
eben.
Werden wir gleich nochmal austarieren
müssen. Also jetzt bezahlen
müssen.
Uns die Leser, die Gäste, die Besucher unserer Blogs, indem sie eben sagen, ich möchte diesen Blog lesen, ich finde den gut, deswegen zahle ich ein monatliches, wöchentliches, was auch immer, modellbasiertes Entgelt, um die Seite lesen zu dürfen. Bezahlsperren funktionieren eben artikelweise. Ich sage, dieser Artikel kann nur weitergelesen werden. Ihr kennt das wahrscheinlich mittlerweile. Es gibt verschiedenste Zeitungen, die das aufgreifen. Es gibt viele kostenlose Artikel. Bestimmte Artikel funktionieren nur, wenn man dafür ein gewisses Entgelt bezahlt, damit man sie weiterlesen kann.
Oh, genau. Entweder komplett oder weiterlesen. Auch das kann man in unterschiedlichsten Abstufungen machen. Was spricht dafür?
Der Leser zahlt. Jeder Leser, also keiner kann es lesen, ohne dafür bezahlt zu haben. Die Möglichkeit, aber es gibt aber eben auch die Möglichkeit, einzelne Artikel kostenpflichtig anzubieten. Also ich kann meinen Blog einfach so laufen lassen mit den normalen Rezensionen. Jetzt mache ich mir aber die Mühe und schreibe mir zum Beispiel die 21 wichtigsten Dinge, wie man Geld verdienen kann mit Blogs zusammen und sage den Leuten, ihr müsst da erstmal für bezahlen, bevor ihr die 21 wichtigsten Dinge, womit man Geld verdienen kann, sehen kann.
Nachteil ist, der Leser zahlt nicht, weil er einfach sagt, naja, das haben die sicher Copy and Paste woanders zusammengetragen, die saßen da sicherlich nicht. Also klar, weiß man ja auch, selbst wenn es nur ein geringer Centbetrag ist, gibt es technische Hürden, da muss man sich anmelden und anloggen, einloggen. Also das kann abschrecken. Dann ist ein Nachteil, dass dieser Artikel dadurch auch der öffentlichen Diskussion entzogen wird. Das heißt, wenn ein Artikel im Gespräch ist, der nur in einem Bezahlbereich verfügbar ist, dann kann man auch auf Facebook und anderen sozialen Kanälen nicht mehr diese Aufmerksamkeit generieren, weil denn die wenigsten bezahlen und lesen. Und dann haben wir auch noch einen eventuellen Nachteil, zum Beispiel bei Übermedien, sagt zum Beispiel, ist es bei mir so, da würde ich gerne einen einzelnen Artikel mal lesen, aber da gibt es nur ein Monatsbezahlmodell und das möchte ich wiederum nicht haben. Also es kann auch sein, dass schlichtweg das Modell, das man anbietet, dem Leser so nicht genehm ist.
Ein ähnlich zwingendes Modell, das existiert, worauf wir aber nochmal eben eingehen möchten, ist LaterPay, deutschsprachige Micropayment-Dienst, so nennt sich das. Micropayment im Sinne von, es werden nur Centbeträge bezahlt. Bei LaterPay ist der Fall, dass man den bezahlen muss, aber man hat so etwas wie eine Probezeit. Man hat, ich glaube, 3 Euro oder 5 Euro darf man...
Man kann gewisse Schranken setzen, bis 5 Euro oder so als Beispiel zusammengekommen sind.
Genau.
Auch wenn der Einzelartikel 19 Cent kostet, kannst du so lange lesen, bis der Betrag zusammengekommen ist und erst dann zahlst du. Spiegel Online ist das prominenteste Beispiel, das LaterPay einsetzt.
Der Vorteil hier ist, dass man immer noch einzelne Artikel kostenpflichtig anbieten kann, die Leute aber die erstmal auch vorlesen können oder anlesen können in dieser Probezeit. Das gibt es eben bei Bezahlsperren normalerweise nicht. Und es ist eine sehr geringe Schwelle, weil wir reden halt von ein paar Cent. Wir reden halt von 19, 29, 39 Cent pro Artikel.
Ja, und dagegen eben spricht diese Hürde, die es da einfach gibt, die Anmeldung. Die Leute kennen das vielleicht nicht und insofern... Was ist das genau? Wem gebe ich da meine Daten? Einem Drittdienstleister? Und bei Bloggern hier, eigentlich kommt LaterPay deswegen schon nicht in Frage, weil LaterPay einen sehr hohen monatlichen Betrag fordert als Grundgebühr, damit ich überhaupt dieses System einsetzen kann. Andere Möglichkeit zu zahlen?
Ähnliches System, aber auf der freiwilligen Basis ist Flatter, war, als es hochgekommen ist, ein sehr, sehr, hat großen Hype erzeugt, kommt aus Schweden, ist der Versuch, Blogs zu monetarisieren, Beiträge zu monetarisieren, ist ein freiwilliges Microblogging, Micropayment-Dienst. Also wir können da zahlen, aber nur, wenn wir wollen. Das ist also unten so ein Button, wo ich sagen kann, der Artikel hat mir gefallen, ich klicke da drauf. Und von dem Geld, das ich monatlich bei Flatter einzahle, das wird eben durch alle geklickten Dinger geteilt und wird dann an die Leute ausgezahlt, die da draufklicken. Vorteil, es ist super unkompliziert, sobald man es einmal eingerichtet hat, sowohl für die Leser als auch für uns als Blogbetreiber. Und es gibt natürlich sehr viele Plugins, damit die Einbindung noch einfacher gemacht wird.
Nachteil ist, man muss sich auch wieder anmelden. Ein weiterer Nachteil ist, es kennen vielleicht hier schon wahnsinnig viele oder in der Community wahnsinnig viele, aber die normalen Menschen vielleicht nicht. Also das ist schlichtweg eine Hürde. Und natürlich will LaterPay auch für diese Dienstleistung eine Provision haben.
Kommen wir zum bekanntesten aller Spendensysteme. Wer von euch benutzt PayPal? Ähnlich wie Amazon, ähnlich wie Google, ein Unternehmen, das fast alle für was auch immer verwenden im Internet, um zu bezahlen. Man kann damit nicht nur bezahlen, man kann damit auch spenden. Man kann sich so einen Spendenlink generieren über seine PayPal-Seite, kann die auf seine Seite machen, da kann man draufklicken, dann wird da eben reingestellt, Spende an, die und die Mailadresse, kann da selbst bei, eintragen, wie viel man spenden will. Der Vorteil ist natürlich, jeder benutzt das heißt, man muss sich nicht irgendwie extra anmelden, um demjenigen schnell mal was spenden zu können. Und es ist eine niedrige Hürde, weil es so einfach ist wie halt was kaufen. Man weiß, wie PayPal funktioniert, man vertraut PayPal, also kann man da einfach draufklicken.
Nachteil, klar, wer PayPal nicht hat, müsste sich dafür extra anmelden, wieder diese Hürde. Aber der große Nachteil der Spende generell ist, dass die Spendenbereitschaft eben dann doch nicht so hoch ist, wie man denkt. Und dann doch nicht so viel Geld zusammenkommt und dass PayPal auch wieder eine Provision möchte. So, eine andere Art, ein ganz anderer Dienstleister für bezahlte Beiträge ist die VG Wort. VG Wort Zählpixel ist auch eine Möglichkeit. Wer kennt die Möglichkeit, VG Wort Zählpixel einzusetzen? Das sind hier in der Tat die wenigsten, wer setzt es wirklich ein? Ja, sogar da sind es noch mal weniger. Okay. Tatsächlich klingt das immer unglaublich, aber auch für Blogbeiträge, nur allein, dass ich sie schreibe und im Internet veröffentliche, bekomme ich Geld.
Sowas wie die GEMA für Texte.
Genau, weil die VG Wort so eine Art GEMA ist. Das heißt, es gibt Kopierer, Kopierdienstleistungen, USB-Sticks, Drucker. Auf diese Geräte leisten die Hersteller einen Beitrag. Für jedes verkaufte Gerät zahlen sie an die VG Wort. Und aus diesem Pool wird dann an Autoren und Journalisten Geld ausgeschüttet. Mal ganz salopp und einfach gesagt. Es gibt da noch einen Beitrag, den kann man nachlesen. Und tatsächlich ist es so, ich baue ein sogenanntes Zählpixel, ein kleines nicht sichtbares Bildchen ein. Da kriege ich so einen Quellcode. Da gibt es auch Plugins für WordPress dafür. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich, je nachdem wie viele Abrufe ich habe, von der VG Wort Geld bekomme.
Du hast jetzt schon gesagt, genau, es gibt dieses Plugin. Das ist super einfach, das einzubinden. Es gibt keine Anmeldegebühr, es ist eine sehr...
Wir müssen auf den Link verweisen, mit Blick auf die Uhrzeit, tatsächlich. Also es gibt dann einen Beitrag, wo das genau beschrieben ist, wie gesagt, denn sonst kommen wir nicht durch. Sorry, ich bin hier eine Doppelperson, der Einpeitscher und... jetzt noch, haben wir noch weitere Pro-Dinge?
Super einfach, voll geil.
Ja. Dann mache ich Kontra. Ja, Contra ist, man muss eine gewisse Länge, die Texte müssen eine gewisse Länge aufweisen, 1800 Zeichen aktuell, das kann sich auch ändern. Ebenfalls ist nicht bekannt, wie viel Geld ich bekomme, das wird erst nachträglich festgelegt, wenn man weiß, wie viele Leute haben an diesem System teilgenommen und es kann über ein Jahr später sein. Es ist nicht allzu viel Geld, das man unter Umständen bekommt, weil die VG Wort nach deutschen Nutzern abrechnet und und es ist verdammt viel Copy-and-Paste-Arbeit. Und alles Weitere kann man nachlesen. Und Adblocker leider blockieren auch diese Zählpixel unter Umständen.
Kommen wir zum nächsten.
Geld oder geldwerte Sachen.
Geldwerte Sachen, der Amazon-Wunschzettel. Alle kennen Amazon. Der Amazon-Wunschzettel ist eine Liste, die sich jeder anlegen kann und deren Link man veröffentlichen kann. Und dann können Menschen sich diese Liste anschauen. Und ähnlich wie bei so Hochzeitslisten früher, die in Läden auslagen. Ja, ihr kennt das noch.
Hochzeitstisch,
So ein Hochzeitstisch, das gibt es mittlerweile für Kinder, so Geburtstagstische. Beim Kurzen.
Mach! Weiter!
Okay, ihr wisst, was ich meine. Wunschzettel, Leute können für euch etwas bestellen und euch an euch schicken lassen. Der Vorteil ist, ihr bekommt Dinge geschickt, die ihr gerne hättet und ohne dafür zu bezahlen. Es ist natürlich Amazon, viele Menschen kennen das, viele Menschen greifen darauf zu. Super einfach, weil es so einfach funktioniert wie ein eigener Kauf bei Amazon.
Nachteil, wieder polarisierendes Unternehmen. Nachteil, wieder Spendenbereitschaft, auch wenn Sachdienstleistungen sind, sind unter Umständen nicht so hoch. Und letztendlich kann ich damit auch nicht kalkulieren mit so einer Liste. Ich kann nicht sagen, oh, da setze ich mal die Dinge drauf, die ich wirklich haben möchte, weil ich nie weiß, wird überhaupt irgendwas gekauft. Also wenn, dann setze ich nur Dinge auf die Liste, die vielleicht und wo mir es eigentlich egal ist, ob ich sie nur haben möchte, ja oder nein.
Das hat Tillmann hoffentlich vorher beantwortet.
Aber ne, dann sagen wir an dieser Stelle nur, klar, Geld wäre der Vorteil. Ich müsste es mit dem Steuerberater klären, wenn ich auch Sachdienstleistungen bekommen habe. Ja. Im Wert von, ganz klar, lässt sich ja sogar nachweisen.
Ja, mal weiter. Crowdfunding. Crowdfunding. Die größten Seiten sind Kickstarter, jetzt habe ich es vergessen, wie heißt die andere?
Startnext.
Startnext meinte ich nicht, aber genau.
Ich habe dich jetzt verwirrt, Entschuldigung.
Und Startnext, Crowdfunding bedeutet eine Vorfinanzierung von Produkten. Jemand stellt eine Dienstleistung, ein Produkt vor und sagt, das hier möchte ich gerne produzieren, könnt ihr mich dabei unterstützen? Das heißt, Menschen bezahlen Geld, das geht von einer kleinen Spende bis dahin, dass sie das Produkt vergünstigt bekommen. Jeder Mensch, der sich daran beteiligt, bekommt später proportional zu seiner Spende ein Dankeschön. Das kann das Produkt selbst eben günstiger sein, das kann aber auch eine Dankekarte sein, ganz unterschiedlich. Ist ähnlich wie das alte Subskriptionsverfahren bei Büchern, indem man also vorher bezahlt hat, damit das Buch überhaupt gedruckt werden kann, um dann das Buch zu bekommen. Crowdfunding ist sehr schön, weil damit große Projekte relativ risikofrei realisiert werden können, weil man ja weiß, die Menschen haben dafür schon Geld bezahlt. Ich gebe nicht so viel Geld im Vorhinein aus, um das überhaupt zu machen. Die Aufmerksamkeit funktioniert meistens schon viel größer, weil schon die Crowdfunding-Kampagne ja Aufmerksamkeit generiert und die schlägt sich ja auf den gesamten Blog oder auf das gesamte Projekt wieder. Und bei einer erfolgreichen Finanzierung ist ein gesichertes Arbeiten an genau diesem finanzierten Projekt möglich.
Der Nachteil ist, dass Crowdfunding von der Anlage her eher für ein abgeschlossenes Produkt oder für eine abgeschlossene Sache konzipiert ist. Also meinetwegen, ich möchte meine Blogartikel als Hörbuch rausgeben oder und suche dafür Sprecher und Studio und solche Dinge. Es ist nicht unbedingt generell eine, auch nicht zumindest auf langfristige Perspektive, ein Zahlungsmodell generell für den Betrieb eines Blogs. Es kann vielleicht bei ambitionierten Sachen ein Anschub sein. Auch hier enorm viel Energie und Aufwand, die notwendig ist, teilweise diese Beträge, die man eben gesetzt hat, zu erzielen. Man liest immer wieder von ganz erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen, aber leider ist es dann in der Praxis unheimlich mühsam oft, hier Zahlungswillige zu finden, zu trommeln. Man nervt manchmal sogar auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram und welchen Kanälen auch immer. Unheimlich viel Aufwand oder auch ein Video zu produzieren, in dem man um das Geld in Anführungszeichen bittet oder bettelt. Das ist ein Aufwand, damit es wirklich gewinnbringend ist, der sehr groß sein kann. Und die Kunden gehen natürlich in Vorleistung, das heißt, man verspricht letztendlich auch was und es kann blöd aussehen, wenn man das dann irgendwann nicht halten kann. Genauso kann es auch schon blöd aussehen, wenn man schlichtweg die Summe nicht erreicht, weil es dann heißt, naja, da hat er aber wohl nicht viel Fans und Leser und Leute, die das wirklich gut finden. Also auch das ein Nachteil und ein Nachteil auch hier wieder, dass diese Plattformen eben für sich nun auch wieder Geld einstreichen oder vielleicht sogar, wenn man irgendwo geklickt hat, mit Newslettern nerven dann zu anderen Kampagnen und insofern fällt das dann auf den zurück, für den man sich dann ursprünglich angemeldet hat.
Ähnliches System, aber mehr auf Langfristigkeit ausgelegt, ist Patreon. Patreon ist sogenanntes modernes Mäzänentum. Ganz normale Menschen sagen, das ist ein cooler Buchblogger oder ein cooler YouTuber oder ein cooler Instagrammer. Ich mag die Sachen, die er macht. Ich unterstütze den mit einem monatlichen, wirklich kleinen Entgelt. Wir reden da von ein paar Euro Beträgen. Das funktioniert bei Patreon entweder darüber, dass man sagt monatlich, wöchentlich oder so, oder bei jedem Lead, bei jedem Blogpost, bei jedem Video, das du veröffentlichst, kriegst du von mir so und so viel Geld. Vorteil ist, dass es eben auf Regelmäßigkeit angelegt. Du weißt, wenn da jemand sagt, er ist dein Pate, er zahlt für dich, dann zahlt er tatsächlich auch über längere Zeit hinweg für dich. Das ist meistens eben kleiner, aber eben regelmäßiger Geldbetrag und die Unterstützer können ziemlich direkt Rückmeldung geben und sagen, okay, das ist voll schön, ich bezahle dich auch gerne dafür, aber das und das fände ich noch cool, wenn du das machen könntest. Das heißt, man kommt im direkten Kontakt mit den Leuten, die einen unterstützen.
Nachteil ist, wer kennt das? Hey, ja gut.
Aber und das entspricht schon nicht dem
aber ihr seid nicht repräsentativ. Genau. Also ein System, ihr seid, nein, also, ja, aber es ist in der Tat so, dieses System ist in Deutschland ziemlich unbekannt. Es steht in gewisser Weise auch für viele andere Systeme, die es vielleicht demnächst gibt. Deswegen haben wir das mal aufgeführt. Von denen man zum Beispiel aber auch nicht weiß, gibt es die in einem Jahr dann noch oder sind die gekauft worden oder machen die dann ganz was anderes. Also klar, es ist viel zu unbekannt und auch hier.
Ja.
Die behalten eine Provision an. Genau. Und da dieser Punkt. In den USA ist es aber ja. Aber vielleicht, aber vielleicht.
Genau, deswegen wollten wir es aufgenommen haben.
Deswegen haben wir es da. So, habt ihr mitgezählt? Wie viel haben wir noch? Zwei. Okay.
Schick an Literaturcafé.
Genau. Zwei Punkte haben wir noch.
Genau. Und zwar gehen wir ein bisschen weg von der direkten Finanzierung hin zur indirekten Finanzierung. E-Books verkaufen im Sinne von, ich bündele mein Know-how, ich bündele meine Erlebnisse, meine Kurzgeschichten, meine, was auch immer ich geschrieben habe, zusammen.
22 zu Steuertipps für Buchblogger.
Zum Beispiel. Oder 21 Tipps, wie man mit Buchblogs Geld verdienen kann. Genau. Zu einem E-Book. Stelle das auf meine Webseite und verkaufe das zu einem geringen oder nicht so geringen Entgelt. Der Vorteil ist, ich habe einmal riesigen Aufwand, weil ich dieses Buch produzieren muss. Gleichzeitig aber verwende ich ja Artikel, die ich schon geschrieben habe. Das heißt, ich habe eine ökonomische Verwendung für meine Artikel gefunden, weil ich sie mehrfach verwenden kann. Und wenn die einmal der Aufwand des E-Books gemacht ist, dann ist das eben auf der Webseite. Und ich habe natürlich Werbung zu machen, aber das Buch kann sich verkaufen, ohne dass ich diese Artikel jedes Mal neu schreiben muss. Es ist ein Service für den Leser, der muss nicht durch die Webseite klicken und die Sachen zusammensuchen. Er kriegt alles gebündelt eben in einem E-Book und oder auch in einem normalen Buch. Wir haben es E-Books bezeichnet, aber es gilt ja auch für über Book on Demand oder über welches auch immer Print-on-Demand-System. Kann man das ja auch als Buch mittlerweile super machen. Und natürlich können über die Verkaufskanäle von solchen Büchern oder E-Books auch neue Zielgruppen erreicht werden. Das heißt, man kann über das E-Book zurück wieder neue Leser für den eigenen Blog bekommen.
Nachteil ist der Aufwand, den das eventuell hat, es sei denn, man schustert das irgendwie zusammen und es gibt sogar irgendwelche WordPress-Plugins, wo man das EPUB auf Knopfdruck generieren kann von irgendwelchen Blogposts. Aber wenn man es wirklich gut machen will, ist es ein Zeitaufwand, der da wieder entsteht. Und ein größerer Nachteil ist hier eine andere Art von Bad Neighborhood, die vielleicht der ein oder der andere kennt, dass tatsächlich hier manche Leute wirklich billig zusammengeschusterte Dinge für sehr viel Geld verkaufen. Also in diesen Klassiker Nichtraucher werden oder schuldenfrei in 3 Tagen oder die Ex-Freundin zurückgewinnen. Und solche E-Books kosten dann 60 oder 70 Euro, werden zum Teil als PDF über eBay gehandelt und merkwürdige Kanäle, aber auch über Webseiten. Also es gibt sehr viel dieser dubiosen schwarzen Webmarketeers, die so etwas einsetzen. Deswegen sollte man es zumindest seriös machen und seriös verkaufen. Wir kommen zum letzten Punkt.
Zum letzten Punkt, ja. Und nochmal eine ganz andere Art des Geldverdienens, und zwar über Drittaufträge. Das heißt, in dem Moment ist der Blog nicht das System, mit dem ich Geld verdiene. Er ist sozusagen die Visitenkarte, meine Referenzfläche, mit der ich sagen kann, das produziere ich, so schreibe ich, so arbeite ich. Und darüber kann ich es schaffen, andere Aufträge zu generieren, die eben dann nicht im Blog sich abspielen, aber weil ich dann eben für Zeitschriften schreiben kann oder eben Videos produzieren kann für andere Firmen, nicht nur für YouTube, für meinen eigenen Kanal. Der Vorteil hier auf jeden Fall ist ein wachsendes Netzwerk, das man sich so langsam aufbauen kann und dann immer wieder auf seinen Blog als Referenz verweisen kann. Aufträge generieren auch wieder Aufträge, ihr kennt das selbst. Je mehr Kontakte ihr habt, desto mehr baut ihr euch euer System auf. Und es gibt natürlich auch einen Aufbau von Reputation, denn je mehr auf eurem Blog steht, mit wem ihr schon zusammengearbeitet habt oder für wen ihr gearbeitet habt, desto mehr wächst ja auch die Reputation des Blogs und eurer Person selbst. Und es ist kein Zusatzaufwand im Sinne von Werbung machen, weil der Blog selbst ist ja die Werbung.
Nachteil natürlich auch hier wieder, für wen bin ich unterwegs, für wen arbeite ich bei diesen Drittaufträgen? Ist es genügend gekennzeichnet, dass ich in dem Fall tatsächlich was ich für einen Verlag unterwegs bin oder etwas mache und eben nicht jetzt für das eigene Blog? Das ist einer der Nachteile. Und der zweite große Nachteil ist, ich habe weniger Zeit zum Bloggen, wenn ich diese Drittaufträge mache. Wir müssen die Aufstellung zeitlich sein lassen.
Wir kriegen, wir machen die jetzt noch und dann können
wir. Weil wir jetzt eh alle aufstehen gleich gehen.
Ja, lass das machen.
Dann lass uns das machen.
Ja,
Lass mich davor eigentlich die Verabschiedung, bevor dann alle aufspringen und wegspringen. Wir machen es wie im Film. Es gibt gleich noch, also nicht alle aufspringen. Erwarten, bis der Abspann gelaufen ist, denn dann noch der
End-Credit-Scene.
Ich von meiner Seite möchte vor allen Dingen auch im Namen der Buchmesse Leipzig mich ganz herzlich bedanken, dass ihr gekommen seid und dass ihr hoffentlich einiges mitnehmen wollt, damit das, wenn es im nächsten Jahr wieder stattfindet, wenn wir wissen, was interessiert euch, denkt bitte an die Feedbackbögen, die abzugeben und auszufüllen. Ganz wichtig. Ebenso denkt nochmal an die Fotoaktion, vor allen Dingen die Männer, hat man mir gesagt. Auch Männer können sich fotografieren lassen. Und ihr könnt die Fotos eben für euer Blog auch verwenden. Und es sind wirklich tolle Fotos. Birgit macht wirklich ganz tolle Fotos. Also das könnt ihr auch noch nutzen. Bevor jetzt gleich der Schluss kommt, wünsche ich aber euch an der Stelle schon mal, also vielen Dank fürs Kommen und eine gute Heimreise. Oder vielleicht sogar noch Zeit auf der Messe. Bis 18 Uhr läuft es ja noch. So, und jetzt, du erklärst es.
Ich erkläre das. Bei all diesen Monaten des Zusammensitzens, um das zusammenzusuchen, eine Sache wollte ich noch ergänzen. Wenn euch jetzt Sachen noch auffallen, wie die Malware oder andere Dienstleister, wo ihr sagt, die fehlen in dieser Liste, schickt sie uns bitte. Lasst uns das groß machen, dass wir uns da alles drin stehen haben, dass man immer darauf verweisen kann, dass das alles da drin existiert. Da ist keine Paywall davor. Leute können das überall sich anschauen. Wir haben festgestellt, es gibt verschiedene Systeme, bezahlt zu werden. Und wir machen das jetzt ganz polemisch. Und ich weiß, keiner sieht sich so polemisch, aber ihr wisst dann die Richtung. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die sagen, ich fühle mich als Journalist, ich arbeite aus einer Leidenschaft heraus und ich empfinde es so, dass die Menschen, die das lesen, dafür bezahlen sollten, weil sie mich gerne lesen wollen. Entschuldigung. Das ist das eine, das ist der journalistische, haben wir gesagt, der Journalist?
Wie haben wir das ein journalistenähnlicher Anspruch, vielleicht sogar mit sich selbst gesetzten ähnlichen Regeln, wie sie Herr Platthaus formuliert hat.
Genau,
ich möchte auf jeden Fall für meine Leser schreiben und insofern auch von meinen Lesern sollen mich dafür bezahlen. Die Arten haben wir ja gesehen.
Genau, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, und ich betone nochmal, es ist wirklich alles wertfrei. Ich meine das neutral. Ich möchte niemanden abwerten oder aufwerten. Nummer zwei ist der Werbekarren vor den Verlagen. Ich schreibe und ich empfinde das so, dass ich damit den Verlagen einen guten Gefallen tue und ich will, dass sie für meine Rezensionen auch bezahlen. Und ich mache gerne auch bezahlte Sachen. Ich hätte gern das Geld nicht von der Seite der Leser, sondern von der Seite der Verlage und der Seite der Werbeagenturen und so weiter. Ich bin verlängerter Arm der Marketingabteilung der Verlage.
Beziehungsweise, positiv ausgedrückt, ich positioniere mich eher wie eine Werbeagentur, die ja auch ein Produkt anbietet und verkauft, aber natürlich im Auftrag des Herstellers oder eines Dienstleisters, der letztendlich sich sagt, okay, mir ist auch wichtig für die Verlagsbranche, dass die vorankommt, deswegen tue ich denen auch Gutes.
Und Nummer drei, das haben wir das Hobby genannt. Das sind die Menschen, die sagen, okay, ich schreibe und eigentlich schreibe ich erstmal ganz alleine, weil ich schreiben möchte. Dass das sich irgendwann in irgendeine Richtung hinentwickeln kann, ist eine ganz andere Sache. Aber jetzt gerade bin ich in einem Moment, wo ich sage, ich schreibe da einfach vor mich hin. Ob ich damit Geld verdiene oder nicht, ist eine Sache. Und wer mich dann vielleicht irgendwann mal bezahlen möchte oder könnte, darüber muss ich mir noch überhaupt gar keine Gedanken machen. Das sind unsere drei Kategorien, in die wir die gesamte Buchblogger-Szene runtergebrochen haben.
Mit großen Schnittmengen und Überlappungen.
Und was wir von euch möchten, ist, dass wir zum Abschied alle aufstehen und uns ins Dreiecken stellen, um das mal zu visualisieren, wo ihr euch selbst seht.
Ihr müsst euch,
genau,
ihr müsst euch für einen Teil entscheiden. Also es gibt so Rettungsboote und so entweder oder. Es gibt kein, aber zum Teil und schon. Das würden wir jetzt einfach mal, damit wir so ein Gefühl haben. Und das, wenn, wo
wie gesagt, seht ihr euch? Es ist alles ohne Wertung. Total wertfrei.
Wie machen wir's?
Bevor
alle gehen, wie gesagt, packt zusammen, räumt auf. Wo stellen wir
die Journalisten?
Die Journalisten stellen wir mal hier hin, die sich eher so dem Leser verpflichtet sehen. Komm mal da in den Bereich. Oder vielleicht auch die echten Journalisten, die dürfen da auch stehen.
Die Ein-Mann-Marketing-Agentur?
Ja, die Marketing-Agenturen, wo stellen wir die hin?
Da.
Bevor die alle.
Ja,
okay. Hier mal hier vorne vor die Tür.
Nein.
Wir machen keine
Schnittmengen.
Und die anderen, die sagen, ist mir alles egal, komm, ich mach's aus Spaß an der Sache, einfach nach hinten zur Leinwand. So, und jetzt gucken wir nochmal als letztes, wo alle Leute stehen. Und die Tür bitte zulassen, damit ich. Ja, okay. Das wäre jetzt noch interessant. Okay. Also nochmal, hier die Journalisten, dort hinten die
alles
Hobby.
Alles wertfrei, alles gut, ja.
Und da die Dienstleister. So. Okay. Ja, wunderbar.
Dann ist das so, unser Abschlussbild.
Wir müssen für die zuhören, weil das ja gestreamt wird, kurz sagen, wie sieht es aus, Fabian? Wo steht wer?
Ich sehe einen großen Teil in der Hobby-Ecke.
Definitiv, die Leidenschaft
steht ganz groß.
Meisten dort.
Auf Platz 3 sehe ich, doch, auf Platz 3 sehe ich die...
Zwei.
Auf dem zweiten Platz sehe ich den journalistischen Anteil. Und dann sind noch ein paar Menschen, die sich... In der eher Marketing-Ecke sehen, ja. Aber, du stehst auch so mittendrin. Genau.
Ganz wenige, 4, 5.
Gut, was wir zum Abschluss noch sagen wollten, ihr habt gemerkt, also
vielen Dank.
Ihr habt gemerkt, wir haben sehr viele Sachen zusammengesammelt, wir haben uns über sehr viele Sachen Gedanken gemacht. Was wir festgestellt haben, ist, dass bei all den Möglichkeiten die wirkliche Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, sehr, sehr gering ist. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, aber die Chance, damit Geld zu verdienen, ist nochmal ein ganz anderes Blatt.
Denn die Buchbranche ist nicht die Modebranche und nicht die Autobranche und nicht die Reisebranche. Leider manchmal.
Leider. Mit diesen Worten, wir hoffen, wir konnten euch was erhellen, euch Diskussionsstoff geben. Wir freuen uns auf die nächsten Diskussionen. Habt einen schönen letzten Messetag. Vielen Dank.
Danke euch fürs Kommen. Denkt an die Feedbackbögen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.